Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Van Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, und heute Abend die zweite Sendung dieser Woche, aber ich werde sie veröffentlichen vor der ersten. Also, ich befinde mich gerade in einer Zeitschleife und versuche mit dem Thomas da wieder rauszukommen. Hallo Thomas, guten Abend nach München.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Du bist das ja aus deiner Zeit früher beim Fernsehen gewohnt, dass man Sachen aufzeichnet und irgendwann ausstrahlt, das sei denn, es geht um Live-Sport, aber für mich ist das immer noch eine komische Sache, aber für dich täglich Brot.
Ja, ist eigentlich ganz herkömmlich, dass man irgendwas erstmal fertig macht, dann hinlegt und dann dementsprechend sendet, wenn es gebraucht wird.
Ja, trotzdem. Das ist so, insbesondere jetzt bei unseren Sendungen zum Profisport muss das ja eigentlich raus, bevor es schon aufgenommen ist. Und wir haben jetzt eine Pause gehabt während der Saison. Ich habe es eben schon gesagt, ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, wann wir jemals so lange Pause gemacht haben. Und ich möchte an der Stelle Folgendes betonen: Es lag zu keiner Sekunde in keinster Weise an dir, sondern immer nur an mir und die Vorbereitung auf den Candy Bee und Zeitmangel und so weiter. Über den Kenny B werdet ihr in der nächsten Folge hören, die ich dann nach dieser Folge, wie gesagt, veröffentliche, die aber auch sehr, 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 sehr zeitnah kommt.
Nee, dafür sind wir ja auch kein, wie soll man sagen, kommerzielles Produkt oder kommerzieller Podcast, sondern machen das halt in unserer Freizeit.
Genau, wir sind niemand Rechenschaft schuldig, außer uns gegenseitig, und wenn ich dich gesagt habe, ich schaff's dann doch nicht, dann warst du immer sehr verständnisvoll. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen hier und unterstreichen und mit einem Ausrufezeichen versehen. Und ganz am Anfang möchten wir auf etwas hinweisen. Wir sind normalerweise nicht komplett apolitisch. Ich glaube, unsere Haltungen zu bestimmten Sachen scheinen immer mal zwischendurch durch. Aber du wolltest jetzt noch aus Gründen, ich weiß gar nicht, ob du die darlegen willst oder nicht, ist auch vollkommen egal, nochmal auf etwas hinweisen beziehungsweise für etwas werben.
Ja, genau. Es gibt momentan wirklich Dinge, die wichtiger sind als Sport und auch als der Radsport.
Das ist aus deinem Mund, das heißt ja schon einiges.
Das Thema, was alles überschattet, ist der Ukraine-Krieg. Und in diesem Zusammenhang, ja, ich bin da auch persönlich etwas mehr involvierter, und es ist gerade echt so herzzerreißend, wenn man die Bilder jeden Tag im Fernsehen sieht. Deswegen da auch nochmal der Hinweis auf zwei Seiten. Wir werden es hier in den Shownotes auch hinterlegen, wo ihr spenden könnt, wenn ihr wollt. Bei der einen Geschichte geht es darum, Geld für Kinder und Frauen zu geben, und bei der anderen Geschichte für ärmere Leute. Und die Sachen gehen direkt in die Ukraine. Es ist jetzt nicht so wie bei den deutschen Hilfsorganisationen oft der Fall, dass es erst gesammelt wird und dann gesammelt weggeschickt wird, sondern das Geld kann direkt vor Ort helfen.
Ja, also ich werde da mit meiner Frau auch, werde ich ihr jetzt mal nahelegen, dass wir machen das immer so vierteljährlich, dass wir irgendwo, hier ist kein Riesenbetrag, aber immer so gestreut irgendwas hinstellen, und das wird definitiv, solange dieser Ukraine-Konflikt wird, sozusagen unsere Go-To-Spende werden dann in der Zeit. Wer etwas hat, wer nichts hat, der möge nichts geben, aber wer etwas übrig hat und sich da engagieren möchte oder kann, der möge das bitte gerne unterstützen. Und wie gesagt, der Thomas weiß da aus profunder Quelle, glaube ich, dass das etwas Vernünftiges ist. Und dem würde ich zum Beispiel blind vertrauen.
Definitiv, ja. Und es geht ja nicht darum, dass da jetzt jeder irgendwie was spendet, sondern einfach, ja, wer möchte, wer sich beteiligen möchte und was Gutes tun möchte, der ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
Genau, das ist ja auch immer, ich finde es auch immer ein bisschen schwer, so nach dem Motto, okay, wo gibt man was hin?
Und es ist ja irgendwie, wir haben es in der Vorbesprechung zur Sendung jetzt auch schon drüber geredet, so ein bisschen, so traurig es auch ist, aber vielleicht ein bisschen aus den Köpfen mancher Leute schon wieder weg, dass das eigentlich gerade so das überschattende Thema ist.
Ja, total. Also es ist wie bei fast allen schlimmen Sachen, vielleicht verdrängt man oder versucht man das auch durch Verdrängung einfach von sich wegzutun, bevor es einen jeden Tag belastet. Dass das so ein Schutzmechanismus des menschlichen Geistes einfach auch ist. Schlimm genug eigentlich, aber vielleicht funktioniert der Mensch auch nur so und kann auch nur so funktionieren. Aber nichtsdestotrotz muss man sich wahrscheinlich auch immer mal wieder rausrufen, vor Augen führen.
Und man kann ja nicht jeden Tag im Ausnahmezustand leben. Das ist ja völlig verständlich.
Ja. Apropos Ausnahmezustand, wie gesagt, Ausnahmezustand war es. Die nochmal der Hinweis, die Links findet ihr in den Shownotes. Ich werde es einmal ganz am Anfang und einmal ganz am Ende reinsetzen, einfach so, dass man es nicht übersehen kann, wenn man es nicht übersehen möchte. Gut, dann setze ich mal hier die Kapitelmarke, weil heute wird es, glaube ich, einiges an Kapitelmarken geben. Und wenn ich es jetzt schon vergesse, dann wird es auch nicht besser. Wo sind wir hier? Okay, dann machen wir mal die Kapitelmarke. Zu Mailand Sanremo. Das war der erste Klassiker dieses Jahr und da habe ich sogar auch ein bisschen was von sehen können. Und ist jetzt schon ein bisschen was her, also 19. März ist genau ein Monat her und die meisten werden das Ergebnis schon wissen, oder vielleicht auch schon wieder vergessen haben. Die einfache und kurze Frage, wie sehr werden jetzt technische Neuerungen in Zukunft die Ergebnisse beeinflussen und wie viel hat eigentlich diese versenkbare Sattelstütze am Ende des Tages deiner Meinung nach ausgemacht?
Also meiner Meinung nach ist das, was technische Neuerungen angeht, jetzt, okay, mit dieser Sattelstütze ist vielleicht so ein bisschen andere Sache noch, aber generell, man hat es jetzt auch gesehen mit diesen, was Team DSM geplant hatte, mit diesen Luftpumpen für unterwegs, nenne ich es mal.
Das ist aber jetzt ein bisschen, also ich glaube, wenn du dem Hersteller der ganzen Geschichte sagen würdest, ihr habt eine Luftpumpe für unterwegs, da würdest du denen aber, also ich glaube, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ihrem Marketing-Team nochmal sagen, da müsst ihr nochmal rangehen.
Ja, aber so für den Laien erklärt vielleicht. Also man kann halt zusätzlich Luft in den Reifen tun oder auch dementsprechend wieder ablassen zwischendurch. Und das ist jetzt nochmal was anderes mit dieser absenkbaren, oder da bist du ja eher der Fachmann, ist es eine sogar versenkbare oder nur eine absenkbare Sattelstütze?
Ich glaube, der Übergang ist, also eigentlich sagt man eine absenkbare Sattelstütze, weil sie wird ja nicht komplett versenkt, sondern sie wird nur runtergefahren.
Ne? Genau, für meine Definition wäre versenkbar, wenn sie halt komplett in dem Dings versenkt werden könnte.
Das wir kennen ja die Russen auch von ihren Schiffen. Ne? Ein versenkbares Schiff ist weg und ein absenkbares ist noch da.
Ja, also ich glaube, um das auf den Punkt zu bringen, das ist vielleicht so eine technische Neuerung gewesen. Wir haben es, habe ich dir auch geschrieben dann, glaube, kann ich mich noch dran erinnern, im Nachgang dann, dass wir es im letzten Jahr auch schon mal beleuchtet hatten, im Zuge dieses Verbots der Supertag-Position, dass es eigentlich eine Frage der Zeit ist, bis es mal einer probiert mit so einer absenkbaren Sattelstütze. Mohoric hat es jetzt gemacht in dem Rennen bei Mailand Sanremo. Man hat gesehen, in der Abfahrt vom Poggio, wo er weggefahren ist, das war wirklich die entscheidende Szene. Aber ob dann jetzt letztlich, weiß ich nicht, die Sattelstütze dafür gesorgt hat, dass er da den entscheidenden Vorsprung rausfahren konnte oder vielleicht doch eher, dass er so ein verwegener Abfahrer ist und da wirklich, würde ich schon fast sagen, der Beste der Welt momentan, das würde ich doch eher sagen.
Ja, ich glaube auch, das war vielleicht am Ende des Tages nur so ein Mosaiksteinchen noch und das Ergebnis von 2 Sekunden, die er ins Ziel gerettet hat, also ich glaube, wer hätte er durchziehen müssen? Also die 2 Sekunden hätte er auch noch mehr rausholen können. Oder wäre mit größerem Vorsprung, wenn es knapper für ihn geworden wäre. Also das war jetzt nur so ein bisschen, es hätte noch mehr sein können. Aber ich finde es vielleicht aber auch so einen interessanten psychologischen Moment, ne? Weil er sagt ja auch, ja, er hätte schon vor, so im Feld und so hätten sie ihn schon ausgelacht oder ausgelächelt und er hätte gesagt, ja, wartet mal ab, ne? Und alleine der Glaube daran, einen Vorteil gegenüber anderen zu haben, kann ja auch schon Wunder bewirken, ne? Also so ein positiver Placebo-Effekt an der Stelle. Wie auch immer, ich glaube auch, dass mehr oder weniger sein fahrerisches Talent im Sinne des Abfahrers da die entscheidende Rolle gespielt hat. Und da waren ja jetzt mit, die hinter ihm waren ja jetzt auch keine schlechten Leute. Ne? Also
es war zum Schluss dann tatsächlich nochmal knapp. Also ich weiß nicht, auf der Zielgeraden hat er sich da ja noch einmal verschaltet, glaube ich.
Und wahrscheinlich den falschen, er hat wahrscheinlich den falschen Schalter genommen, ne? Sattelstütze hoch oder?
Ja, aber wie gesagt, hat dann ja doch gereicht. Und aber dahinter, ja klar, Anthony Bugis. Da ist der Zweiter geworden. So ein Fahrer, der nicht so auf der ganz großen Bühne bereits bekannt war von Total Energies, aber hat doch in den letzten Jahren bei den Klassikern auch schon gut abgeliefert und dahinter die altbekannten Van der Poel, Matthews, auch Tadej Pogacar. Ja, für den war es so ein, ich sag ja immer, es ist für ihn das schwerste Monument zu gewinnen, Mailand Sanremo, weil alle da auf ihn halt gucken und du hast halt nicht einen Berg wie, weiß ich nicht, wie irgendwie bei der Lombard-Ironfahrt, der 8 Kilometer lang ist und 9% steil, sondern nur eben diesen Poggio, wo du attackieren kannst, wo ja, aber auch wieder dranbleiben können.
Wo du auch nicht unendlich viele Möglichkeiten hast zu attackieren. Ne? Du kannst halt nur einmal irgendwie zünden, vielleicht noch ein zweites Mal nachzünden, aber nicht wie bei einer langen Abfahrt, bei einem langen Anstieg, wo du, naja, vielleicht dann so einen Kilometer mitrollen kannst und dann mehrfach die Chance hast, zu attackieren, ja. Aber ich finde es insgesamt ein schönes Rennen und ich fand auch diese Abfahrt schön und ja, also wie immer bei Balanza Remo, ne? Wenn man sich nur die letzte Stunde anguckt, geht's.
Ja, also es ist selten, also ich kann mich, muss man wirklich lange zurückdenken, dass man mal eine Edition von Mailand San Remo findet, wo wirklich an der Cipressa schon die rennentscheidende Szene gegangen ist. Also ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, um ehrlich zu sein.
Und wenn du dich nicht dran erinnern kannst, dann gab es das noch nie. Zumindest in dem öffentlichen Bewusstsein. Ja, also das erste Moment ist vergeben und damit ist dann, also war zu dem Zeitpunkt für mich auch schon klar, dass wir keinen Mehrfachsieger bei Monumenten dieses Jahr haben werden. Also er wird jetzt nicht noch mehrere Monumente abräumen.
Wobei es war knapp hinterher noch.
Was meinst du?
Es war dass knapp. Er fast noch ein zweites Monument.
Ja, kann. Aber jetzt zum Beispiel Paris, wo war's?
Bei Paris-Roubaix war er ganz
mal dabei. Ja, nee, ich meinte das, Flandern-Rundfahrt, ne, da war ja dann, also da war nichts. Paris-Roubaix okay, aber da war ich mir auch schon irgendwann relativ sicher, dass das nicht werden wird. Also jetzt so früh genug irgendwie. Aber verwegener Fahrer und ich glaube, der wird uns, denke ich mal, dieses in Zukunft, ne, wie alt ist er, 27, da werden wir noch ein paar schöne Jahre mit haben. Also ich glaube, der wird jetzt so lang, der steigt jetzt erst so langsam in den, ruft er das ab, was man vielleicht auch früher von ihm erwartet hat, ne?
Ja, erstaunlich. Jetzt in den letzten 2 Jahren kam da so die ganz große Leistungsexplosion, dass er auch richtig super Ergebnisse abgeliefert hat bei den großen Rennen. Wo er schon immer sehr gut war, war halt bei langen Etappen oder langen Rennen. Also hat jetzt Mailand-San Remo gewonnen, 290 Kilometer und vorher auch schon mal die längste Etappe des Giro und ich meine im letzten Jahr auch die längste Etappe der Tour. Also von der Ausdauer her ist das ein enorm robuster Fahrer, Matej Mohoric.
Lüttich Bastogne-Lüttich war er auch mal Vierter 2020, also auch könnte man auch mal so im Auge behalten, was da noch passiert.
Ja, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, also ich bin jetzt nicht sein größter Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also muss ihn jetzt nicht unbedingt mögen, nach der Geste, die er da letztes Jahr bei der Tour de France gezeigt hat. Hilf mir auf die
Sprünge, ich vergesse doch negative Sachen.
Ja, das war das mit dem Reißverschluss.
Reißverschluss?
Als er dann die Etappe gewonnen hat, ans Ziel gefahren ist und diese Reißverschlussgeste gemacht hat.
Erinnere ich gar nicht mehr. Musst du mir nochmal in Ruhe erklären, was ich da mal wieder vergessen habe. Reißverschlussgeste?
Ich kann mich ja, die hat, die kannte man vorher nur von jemandem aus Texas.
Jetzt okay. Reißverschluss, Mundzugeste meinst du? Okay, jetzt, ja. Dann das ist gut. Ja, ach, ich denke mir mal, was man in Zeichen in Situationen, in so Ausnahmesituationen geistiger Natur, also ne, so besonderen Situationen, das ja, okay, aber einem Armstrong hätte ich es auch nicht nachgesehen, insofern. Ja. Kommen wir zum nächsten Frühjahrsklassiker, der E3-Preis, wie ich ihn einfach mal eingedeutscht nenne. Da hast du reingeschrieben, Thomas hat 9 Lieblingsfahrer. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht Gerard Thomas meinst, der 9 Lieblingskollegen hat, sondern dass du dir 9 Lieblingsfahrer ausgesucht hast.
Ja, genau. Also bei dem Rennen E3-Preis ist so die kleine Flandern-Rundfahrt, nenne ich es immer, weil da so ziemlich alle Hellingen auch schon drin sind, wie bei der Ronde dann später auch. Geprägt das Rennen von Jumbo Visma, Wout van Aert und Christoph Laporte waren da die beiden stärksten, sind dann auch, also van Aert hat mit Laporte zusammen kamen die an und eine Minute 35 vor den nächsten, aber neuer Lieblingsfahrer deshalb, weil Binyam Gemay aus Eritrea hat sich da erstmals so richtig in den Fokus gefahren. Das bei dem Rennen schon bemerkenswert, wie der da aufgetreten ist. Also der ist da das erste Mal irgendwie in Belgien gefahren und man weiß ja, dass bei den Rennen gerade, wo diese kleinen verwinkelten Straßen sind, Streckenkenntnis da elementar ist, aber der hat so, ja, hat immer so getan, als wäre hinter der nächsten Kurve schon das Ziel, so ist er gefahren. Immer Attacke, wenn er konnte, und das hat mich schwer beeindruckt.
Okay, wo ist er vorher schon mal? Also, ne, ich wusste das, hatte das auch so.
Naja, er wäre fast U23 Weltmeister geworden, also das beim letzten Jahr, beim U23 Weltmeisterschaftsrennen, wäre da nicht einer vorne rausgefahren. Ich meine, es war Baroncini, der Italiener, der da vorne ausgerissen war, und dann hat Gemay da den Sprint der hinteren Gruppe gewonnen, und das war bislang sein, ja, nennenswertestes Ergebnis, hat dann auf Mallorca am Anfang der Saison auch schon was gewonnen, also aus so kleinen Gruppen raus, enorm sprintstark für die Klassiker gemacht, ja, und ist einer der wenigen Fahrer, die aus diesem UCI Development Programm hervorgegangen sind.
Ja, aber wenn man auch so, also auch im vergangenen Jahr, ne, also schon so man, also jetzt so manche Top-10-Platzierungen zumindest, ne, oder bei so kleineren französischen Rennen zumindest Top 5 mal hier und dort, auch 2020 schon, also zumindest so ein beständiger Fahrer, ne, und mit 22, da kann ja noch einiges passieren.
Aber man muss sich das ja auch mal vor Augen halten, was jetzt für den abgeht. Also man hat es gesehen vor 5-6 Jahren, als Daniel Tecklaheimer-Nord da einmal bei der Tour de France das Bergtrikot für ein paar Tage getragen hat, auch ein Fahrer aus Eritrea, der wurde da mit einem Staatsempfang pompös empfangen in dem Land und ist da so, ja, so ziemlich der bekannteste Sportler überhaupt gewesen. Also der hat da einen Promi-Status, ja, wie ein, ja, wahrscheinlich der größte Fußballer hierzulande nicht hat. Also das ist ja auch eine enorme Belastung oder sehr, sehr viel, was dann auf den einprasselt.
Ja, wobei ich denke, er wird ja jetzt relativ viel jetzt zurzeit in Europa unterwegs sein. Das wird ja wahrscheinlich erst nach der Saison auf ihn einprasseln, wenn er dann nach Hause kommt.
Oder ja, das wirklich durchaus schon zu Hause.
Ja, okay. Ja. Dann weißt du mehr. Das wird wahrscheinlich dann nach dem nächsten Rennen gewesen sein, ne? Nach Gent, Wevelgem.
Genau, ja. Da war er dann ja erfolgreich sogar.
Da hat er nicht nur sich in seine Herzen gespielt, sondern hat er dich auch noch zum Jubeln gebracht, so möchtest du sagen.
Ja, hat mich riesig gefreut. Also da war zum Schluss eine kleine Gruppe weggefahren, die vorne raus war, und haben alle gedacht, Stuyven, Laporte, das sind zwei super schnelle Sprinter, aber da haben sie die Rechnung ohne Binyam Gemay gemacht.
Ich habe das Finale nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Beschreib mal, also ist er wirklich aus dieser Gruppe einfach weggesprintet, mitgesprintet und hat das Ding abgeschossen, oder wie?
Ja genau, es war ein Sprint aus der Gruppe raus, und das Clevere von ihm war in der Situation, er ist als erster angetreten aus einer der hinteren Positionen, hatte dadurch einen kleinen Überraschungseffekt, ein kleines Loch gegenüber Laporte. Der kam zwar nochmal auf, aber konnte das dann nicht mehr schließen.
Und man wird wahrscheinlich auch, oder ich würde jetzt mal einfach, ohne es zu wissen, davon ausgehen, dass die anderen jetzt vielleicht auch eher aufeinander geguckt haben als auf ihn. Also hättest du jetzt wahrscheinlich die fünf Fahrer vorher gefragt, wer wird zweiter nach dir? Dann hätte wahrscheinlich kaum einer ihn auf der Rechnung gehabt. Ne? Also Laporte hätte wahrscheinlich gesagt, ich gewinne und Stuyven wird Zweiter. Und Anderson hatte gesagt, ich gewinne und keine Ahnung. Aber kaum einer hätte ihn wahrscheinlich erwähnt. Ja, aber ich bin ja sowieso, je diverser, umso besser. Und es sollen möglichst von allen Kontinenten kommend Fahrer gewinnen. Und schöne Sache. Also ich habe hinterher nur die Siegerehrung gesehen und ein paar Bilder gesehen und so. Einfach fein.
Ja, und das ist ja auch das, worum es so ein bisschen jetzt auch geht. Also er hebt halt den ganzen afrikanischen Kontinent dadurch fett hervor auf der Radsportlandkarte nochmal. Klar kann man immer sagen, da gab es schon diverse Erfolge, und kann man auch sagen, ein Chris Froome jetzt vielleicht aus Kenia, aber gut, ist dann doch eher immer unterm Empire zu verordnen als so afrikanischer Sportler, wie es jetzt Binyam Gemay ist.
Ja, ganz, ganz sicher. Gab es eigentlich mal, das habe ich mich gefragt, dann danach eine Weltmeisterschaft, schon eine UCI-Weltmeisterschaft in Afrika? Nee, ne? Aber war das nicht jetzt geplant auch mal oder schon mal
angewiesen? Ja, kommt, ja. Okay. Ja, wo ist es? In Kinshasa, also mit dieser, gibt es ja auch von der Rundfahrt da diese berühmten Bilder. Ruanda?
Gab's da nicht? Komm, wir brechen aber an der Stelle. Also es wird mal eine UCI-Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent in näherer Zukunft geben, beziehungsweise ist es geplant.
In Ruanda, ja genau, 2025 jetzt.
Ja, das ist ja gar nicht mehr so weit und dann, das wird dir dem afrikanischen Radsport dann wahrscheinlich auch nochmal einen Schub geben. Und wünsche ihm nur das Allerbeste. Apropos das Allerbeste. Die Allerbesten sind natürlich, heute ist über Überleitungstag, die Allerbesten in ihrem Gebiet, nämlich den Klassikern, waren auch am Start in Flandern, bei der Flandern-Rundfahrt. Ich wollte jetzt gerade sagen, in Antwerpen, aber die Runde von Flandern, Antwerpen Start in Oudenaarde, das Ziel. Und was sagen wir zu dem Ergebnis? Also ich hatte, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, noch auf Pogacar getippt bei unserem firmeninternen Tippspiel. Und ich war auch bis kurz vor Ende noch relativ optimistisch. Aber irgendwie hat er den Zielstrend, man könnte behaupten, versemmelt.
Ja, also generell war ich sehr überrascht davon, dass ein Fahrer wie Tadej Pogacar jetzt da das erste Mal auch bei dem Rennen teilnimmt, bei der Flandern-Rundfahrt, wo ja auch wirklich, wir haben es gerade schon gesagt, Streckenkenntnis so fundamental ist und gut, seine Taktik hat letzten Endes super funktioniert. Die war einfach, sich ans Hinterrad von Mathieu van der Poel zu klemmen und den nicht aus den Augen zu lassen, aber du musst es halt erstmal machen. Also wie wenn du halt in so eine Helling reinfährst, ist das jedes Mal wie ein Massensprint. Also das ist, die Positionskämpfe davor sind schwieriger zu meistern als teilweise der Anstieg selbst. Und ja, Pogacar hat das super gemacht und am Ende, ich weiß nicht, ob er sich da viel vorwerfen lassen kann. Na klar, hat er zu lange gewartet, um den Sprint anzufahren, aber ja, so ja, oder so.
Hat er denn nicht noch über irgendjemanden geschimpft, der ihn angeblich da in die Reihe, also ich glaube, ja, da kann er aber sich selber eigentlich nur einen Vorwurf machen.
Über Van Baarle dann, ja, der dann von hinten mit Madouas nochmal zurückkam und ihn dann da übersprintet hat.
Aber ich glaube, das war für mich zumindest, also es war ärgerlich für mich, da ich auf ihn gesetzt hatte. Aber am Ende des Tages war da jetzt nichts Unfaires dabei und man muss einfach sagen, dass von denen, die da am Start waren und diejenigen, die jetzt da in dieser, ich sag mal, Gruppe von angekommen waren, Mathieu van der Poel einfach der Stärkste war.
Also, ja, aber ich glaube schon zwischendurch, so diese letzte Überfahrt beim Paterberg, also der letzte schwere Anstieg da mit bis zu 20%. Da hat man gesehen, und ich glaube, das werden auch viele Radsportfans so bestätigen, dass da Van der Poel wirklich am Limit war. Also vielmehr hätte der Pogacar nicht schneller fahren dürfen, dann wäre der auch geplatzt.
Ja, aber wenn du nicht in der Situation mal am Limit bist, ne, dann, also, ja klar.
Aber ich finde, man hat das sehr gut gesehen. Also da gab es so einen Moment oder so eine Szene, wo Mathieu van der Poel an den Straßenrand gefahren ist und wirklich den allerletzten Grashalm versucht hat, irgendwie zu finden, wo es ein bisschen leichter geht, um irgendwie hinten dran zu bleiben. Und da ging so ganz kurz mal die Lücke auf und da wäre es fast geschehen gewesen.
Ich habe auch hier in unseren, ne, Firmenchat so reingeschrieben nach dem Motto, van der Poel platt. Geht nicht mehr. Oder irgendwie sowas sinngemäß zumindest, ne? Und Pogacar, es hat ja auch nicht viel gefehlt, dass Pogacar, also auch bei der man hat gesehen bei der bei der Überfahrt, also bei diesem letzten Berg, ne, also wo sie oben angekommen waren, und da hatte ich den Eindruck, dass Van der Poel einfach froh war, dass es da zu Ende ist und dass dieser Berg nicht nur 80 Meter weitergeht. Weil Pogacar hätte wahrscheinlich nochmal diese 80 Meter in dem Tempo durchtreten können. Und Van der Poel nicht mehr. Und dass er da nur so vielleicht 1,5, 2, 3 Meter Abstand hatte, die er dann mit 2, 3 schnellen Tritten wieder reinholen konnte, ne? Da war er schon echt glücklich, klar. Aber andererseits, ey, wenn du nicht bei der Flandern-Tour am letzten Berg auf dem zweiten Platz am Limit bist, ne, wo sollst du sonst denn noch sein? Außer, ich weiß nicht, keine Ahnung, beim Kampf um das letzte, Fleischkäse-Semmel beim Metzger. Also keine Ahnung. Naja. Ja, also das finde ich aber auch gut oder schön oder das sind die Bilder, finde ich, die man dann sehen möchte und sehen muss, dass die auch ans Limit gehen können. Wie traurig wäre das denn, wenn man den Eindruck hat, dass die beiden da mit 80% hochkurbeln, immer noch einen Vorsprung rausfahren und dann am Ende einer von denen siegt. Also das möchte ich ja gar nicht sehen. Also das wäre nicht, oder ist nicht meine Vorstellung von Radsport dann.
Nee, aber man muss ja sagen, das war jetzt so ein Sieg, den Mathieu van der Poel da rausgefahren hat. War jetzt, glaube ich, ja, zweiter Sieg dann auch schon bei der Flandern-Rundfahrt nach 2020. Aber mal ein bisschen auf andere Art und Weise ist das Rennen sehr konservativ gefahren. nicht irgendwie schon, ja, Wild West gespielt, 70 Kilometer vom Ziel, weil er auch wusste, da sind jetzt der ein oder andere Konkurrent. Gut, Wout van Aert konnte da wegen seiner Corona-Infektion nicht starten, aber ein Tadej Pogacar ist da wirklich jemand, der ihn da, ja, wirklich ernsthaft gefährden kann, und von daher hat er da taktisch, ja, auch mal gezeigt, dass er da sehr gereift ist.
Oh ja, genau. Oder dass das Team ihm zumindest im Zaun halten kann. Vielleicht ist auch da der Mann im Funk der Entscheidende gewesen, der ihm die richtigen Entscheidungen mal eingeflüstert hat. Ne? Und vielleicht ist er auch mit dem Alter oder älter werdend vernünftiger geworden.
Und ich glaube auch so, die Form der letzten Jahre ist bei ihm auch nicht so da, wie in den letzten Jahren. Man hat es gesehen, jetzt Mailand Sanremo war sein erster Renntag, da waren alle erstaunt, dass er da aus dem Trainingslager raus bei Mailand Sanremo, der dritte oder vierte war, glaube ich, gleich da ganz vorne reinfährt aus dem Training, klar, aber dann merkst du es dann doch in den darauffolgenden Rennen, jetzt bei der Flandern-Rundfahrt, gut, hat er dann gewonnen, davor hat er auch, glaube ich, noch Dwarsdorf-Flandern, einen anderen Halbklassiker gewonnen, aber bei Paris-Roubaix hat man dann doch gemerkt, hinten raus, ja, da war dann nicht mehr viel da.
Ja, aber es hat ja immer noch gereicht. Das ist ja das
Luxusprobleme, ja.
Ja, genau. Ne, also, und vielleicht haushaltet er auch einfach ein bisschen besser jetzt und wird nicht, verheizt sich selber nicht so, um es mal so rum zu sagen. Und ja, das, also insgesamt ein schönes Rennen. Ich habe, wie gesagt, den letzten Teil nach deiner Empfehlung her nur geguckt. Und beziehungsweise ab der, ich weiß gar nicht mehr welcher Stelle, wo du es mir netterweise dann gesagt hast. Aber also vielleicht sagen wir das erst nach dem nächsten Programmpunkt. Ja, was soll man sagen? Paris-Roubaix, die Mutter aller Klassiker oder Mutter, Vater und Oma der Klassiker. Wie sehr hast du geflucht vorher über den Wetterbericht? Du hast, glaube ich, über den Wetterbericht bei Paris-Roubaix genauso geflucht, wie ich über den Wetterbericht beim Candy Bee. Nur andersrum. Du magst es ja so gerne, wenn es da regnet und es eine epische Schlacht wird. Wie schlimm fandest du es, dass es so ein schönes Wetter wird? Und ich habe auch schönes Wetter war. Und ich habe auch irgendwo gelesen, es war eine der schnellsten Austragungen von Paris-Roubaix seit Jahren. Ups, jetzt ist er weg, der Thomas. Oder ich habe ihn verscheucht. Das ist kurios. Ich würde sagen, dann rufe ich ihn einfach nochmal an, wohin er auch immer ist. Gucken wir mal. Talk. Ja, er steht eigentlich noch hier drin. Sorry, bei mir ist gerade etwas ausgefallen, umgefallen. Umgefallen, ausgefallen? Gucken wir mal. Ja, ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal kurz ein Päuschen. Ne? Alle nochmal aufs Klo, alle nochmal Getränke auffüllen. Und sobald der Thomas dann wieder hier ist, würde ich sagen, nehmen wir weiter auf. Ich hoffe mal, das dauert jetzt nicht zu lange. Ich weiß nicht, was er umbauen muss. Also hat jetzt sein Setup ein bisschen geändert. Und offensichtlich ist da noch nicht das ein oder andere Gafferband da an der Stelle, wo es sein sollte. Und er freut sich schon so auf Paris-Roubaix, dass er Sektkorken hat knallen lassen in den Rechner. Müssen wir mal gucken. Also, bis gleich. Also jetzt haben wir nochmal ein kleines technisches Problem gelöst, hoffentlich, und gucken jetzt weiter. Also wir haben gutes Wetter. Du bist darüber ein bisschen traurig. Ich freue mich. Wir haben eben schon mal kurz erwähnt, die technische Neuerung der On-the-Fly-Luftpumpe wurde dann doch nicht umgesetzt vom Team DSM. Woher weißt du, dass es das Team DSM war eigentlich? Wollte ich dich eben schon gefragt haben. Weil ich hatte immer nur so Statements gehört, dass es eingesetzt wird von einem Team, aber ich habe nirgendwo richtig, also ich habe jetzt auch nicht in die Tiefe recherchiert, aber dass es dann das Team DSM war, habe ich gar nicht richtig, also du hast mir das gesagt.
Ja, das war vorher auch schon öffentlich, also das hat auch das Team selbst dann bestätigt.
Dann habe ich das nicht mitgekriegt, ich Idiot. Ja, wie war der Tag? Also wie würdest du das Rennen auf einer Skala von 1 bis 10 der spannendsten Paris-Roubaix und einer der langweiligsten einschätzen?
Naja, eigentlich, wenn man so sagt, mal kurz das Finale gucken, war bei dem Rennen halt nicht, weil das Finale ging fast 5 Stunden lang und schon gut 220, 230 Kilometer vor dem Ziel los, als es da eine Windkante gab, was man sonst bei Paris-Roubaix auch eher selten sieht.
Du hattest mir dann geschrieben, wenn du Zeit hast, schau 60 Kilometer vorm Ende, wenn du wenig Zeit hast, schau 30 Kilometer vorm Ende. Ich habe mit 60 Kilometern angefangen und um mich herum war allerdings so ein Gewusel und so ein Familiengedingse, dass ich schon wieder überlegen muss, was ist in den vorletzten 30 Kilometern passiert und was ist in den letzten 30 Kilometern passiert. Am Ende habe ich das Finale abends um 10 mit zwei Sechsjährigen geguckt, was auch ein bisschen skurril war. beschreib mir nochmal die vorletzten 30 Kilometer. Ich habe in Erinnerung, es war eine Gruppe weggefahren und es war ein Fahrer dabei, der hinterher auch mächtig gefeiert wurde, weil der einfach unkaputtbar war.
Ja, also es war ja so, dass zunächst bei dieser Windkantensituation so über 200 Kilometer noch vom Ziel waren diverse Favoriten, also Mats Petersen, Wout van Aert und auch Mathieu van der Poel in der hinteren Gruppe hatten dann schon 2 Minuten Rückstand zwischendurch und ja, hatten dann Probleme, dieses Loch überhaupt nach vorne wieder zuzufahren. Und vorne in der anderen Gruppe, ja, waren viele Mitfavoriten, unter anderem auch spätere Sieger Dylan van Baarle. Ganz vorne war dann aber noch so eine versprengte Fluchtgruppe mit Mohoric unter anderem und auch, ja, ich glaube, dem Fahrer, den du meinst, Pichon.
Ja, genau.
Ja, der wirklich da unkaputtbar war. Gut, wen wundert's, er ist ein Bretone.
Ja, das wurde mir aber auch oft genug in der Übertragung gesagt, die sturen Bretonen, die ständig.
Also da man hat aber wirklich so vor dem Fernseher gedacht, also warum fährt er da jetzt noch mit? Weil der kann kaum noch das Hinterrad halten, aber fährt immer noch voll die Führung mit durch. Also wenn er clever ist, legt er sich jetzt da einfach hinten drauf, aber hat ihm wohl seinen Stolz verboten.
Und die hätten ihm auch einfach den Fernsehton einspielen können, denn selbst da wurde diese Taktik mehrfach ihm nahegelegt. Setz dich hinten drauf und werd Dritter, komm aufs Podium, leg dich nur noch drauf und so weiter. Aber ich fand das schön. Also irgendwie fand ich diesen seinen Ansatz, auch wenn er dann damit am Ende nur Achter geworden, nur Achter ist, er ist der Top Ten in Paris-Roubaix, also und ich glaube, man hat, wenn man sich überlegt, wenn man hinterher über die Veranstaltung spricht, wird man wahrscheinlich Pichon öfter erwähnt haben jetzt als den sechsten Petit oder Jasper Stuyven auf Platz 7, also selten so einen achten Platz gesehen, der so oft im Bild war.
Ja, viele überraschende Namen, die da vorne dabei mit aus waren, auch dieser Thomas de Frent, also hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber ja, alles so ein bisschen bedingt auch durch die Rennsituation und das richtige Finale ging dann ja so, wie ich dir geschrieben habe, circa 60 Kilometer vom Ziel los, als dann da Jumbo Visma auf dem ein paar W-Stück Vollgas gefahren ist und ja, diese
man hat das man, was man dachte, es wird jetzt einfach nur noch alles vorbereitet von Wout van Aert für seine Attacke.
Ja, genau, so hat man es dann gedacht. Also da ist dann dieses Feld, wenn man das dann noch so nennen kann, völlig auseinandergeflogen. Und ja, aber gut, vorne war dann ja immer noch diese Gruppe mit Mohoric. Die musste man dann ja erst zurückholen. Pech für Mohoric, dass er dann einen Defekt hatte und dann ja selbst da zurückgefallen ist. Ja, gut, dann im Finale drin ging es dann ja hin und her. Und man muss sagen, der spätere Sieger Dylan van Baarle hat das sehr clever gemacht. Der hat sich da so eine Stelle rausgesucht, wo er nicht so, also er ist gar keine richtige Attacke gefahren, sondern hat sich da so weggeschlichen, so ein bisschen.
Ja, man hat das gar nicht richtig, man hat das gar nicht gemerkt, ne? Also der hat dann auch so, das war ja jetzt nicht, dass der von einer Sekunde auf die andere irgendwie 20 Meter Vorsprung hatte, sondern das war wirklich so ein peu à peu wegarbeiten.
Absolut, ja, aber das ist auch vielleicht nicht immer der stärkste Fahrer in jedem Rennen, aber bei der Flandern-Rundfahrt ist es eigentlich traditionell auch immer so, dass er es schafft, sich an einem bestimmten Punkt so ein bisschen so wegzuschleichen, einen kleinen Vorteil zu haben, so dass er dann, wenn die Großen attackieren, immer den schon ein Stück voraus ist und da immer noch mitfahren kann. Und in dem Fall war es dann ja so, dass er dann vorne zu der Gruppe hingefahren ist, wo dann auch noch Moritz war und die dann einfach ja im letzten großen Pavé-Sektor, Carrefour de Labre war es, meine ich, da einfach vom Rad gefahren hat.
Hm. Ja, da war das auch der Abschnitt, ich hatte es eben im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt, wo Lampert so gestürzt war, Yves Lampert?
Nee, das war noch davor? Danach.
Das war noch danach?
Das war, das war dieses ganz letzte Pavé-Stück, wo sie diese gelben Poller aufgestellt haben, damit die Leute nicht mehr auf dem Asphaltstreifen da fahren. Er hat es ja trotzdem gemacht, klar. Da versuchst du halt irgendwie jeden Zentimeter Asphalt zu kriegen, den du kriegen kannst, aber
und ist ein bisschen
für dich an den Zuschauer.
Das war wirklich ein beeindruckend ist das falsche Wort, ne? Aber wirklich ein Sturz zum Fußnägel hochschlagen. Und wie er da bei der ich sprach schon darüber mit Menschen und da war halt die Frage schon, ob er wirklich so Judoka-mäßig Abrollen geübt hatte und es deswegen so gut konnte oder ob er einfach Glück gehabt hat und dann dabei sehr stumpf war, weil er ist ja auch einfach wieder aufs Rad gestiegen und weitergefahren. Ne? Also und zwar in einer Manier, die man bei einem solchen Sturz zumindest nicht unbedingt erwarten würde.
Ja, ich glaube, er hatte einfach ziemlich großes Glück, weil ich glaube, dieser Zuschauer, ich vermute mal, dass er ihm bei diesem Klatschen dagegen den Bremshebel geschlagen hat und er dadurch einfach völlig die Kontrolle übers Rad dann verloren hat. Und ja, selbst bei dem Abflug habe ich gedacht, der kommt nie mehr ins Ziel, also der muss das Rennen jetzt aufgeben. Ja,
auf jeden Fall. Also ne, wenn überhaupt nicht noch was Schlimmeres passiert, weil er ist ja ziemlich so auch so seitlich aufs Rückgrat und jeder, der mal irgendwie einigermaßen abgeflogen ist und so auf Schulter gestürzt ist oder dann noch, also ne, meistens stürzt man ja so auf Schulter und Seite, aber dann noch weiter überdreht, hat man ja auch weniger noch die Kontrolle irgendwie darüber, wie man stürzt. Also Hut ab, und er ist ja auch wirklich geflogen und der saß ja keine 10 Sekunden später wieder auf dem Rad. Also naja, lass vielleicht 20 sein, aber.
Ja, aber gefühlt war das so die Klassiker-Saison von Quickstep in 5 Sekunden.
Ja, genau. Das war, hatte ich hier schon notiert. Wo ist eigentlich Quickstep? Wollte ich nach diesem Rennen sozusagen fragen, in Bezug auf die Klassiker. Ja, sie hatten kein Glück. Sie hatten kein Glück und dann kam das Pech hinzu.
Ja, kommen verschiedene Faktoren zusammen. Also zum einen waren die natürlich arg gebeutelt von Krankheiten und Ausfällen. Und zum anderen auch, ja, in den entscheidenden Rennsituationen hat ihnen dann oft so ein bisschen das Glück gefehlt, auch da, ne? Also Lampard war drauf und dran, da aufs Podium zu fahren bei Paris-Roubaix, dann kommt ihnen so ein Sturz dazwischen. Wobei, ja, bei dem Rennen, bei Paris-Roubaix muss man jetzt noch sagen, ich finde, die haben es so ein bisschen da auch selbst verspielt, weil diese größere Gruppe, also es war, also das erste Feld, was sich da auf der Windkante gelöst hatte, da waren, meine ich, ja, auch 4, 5 Mann von Quickstep dabei und die haben es dann aber so ein bisschen wieder hergeschenkt, diesen Vorsprung. Ineos, muss man sagen, die haben das ja ausgelöst, diese Windkante, waren mit allen wirklich vorne und wäre da nicht zweimal ein Defekt von Filippo Ganna noch gewesen, dann wären die hinten auch nicht mehr zurückgekommen, glaube ich, Van der Poel und Co. Und letzten Endes, gut, Ineos hat das perfekte Rennen gefahren, wenn sie den Sieger stellen, Van Baarle, aber
wenn sie den Sieger trotz der Ganna-Defekte stellen, ne? Also es wäre genau, noch einfacher für sie gewesen, wenn sie da nicht noch das Pech dazu gehabt hätten.
Letzten Endes muss man sagen, dass es eigentlich ein Fehler war, noch auf Ganna zu warten dann, weil der ist dann sowieso, am Ende hat der gar keine Rolle mehr gespielt im Endergebnis und er war auch nicht ihr stärkster Fahrer an dem Tag, hätten sie nämlich nicht auf den gewartet, ja. Dann wär das Rennen vorne auch ganz anders gelaufen und da, ja, weiß ich nicht, wie sich dann die Konstellationen rausgebildet hätten.
Aber man muss sagen, also für Quickstep, ich habe mir jetzt mal hier die Siege diese Saison angeguckt. Also sie haben einen Sieg in Belgien bisher erst rausgefahren. Das war bei Kume Brüssel-Kühme, Fabio Jakobsen. Und wenn es Fabio Jakobsen da nicht gäbe, ja, dann wäre es noch viel, 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 viel bitterer. Ne? Also er hat ja von den 18 Siegen gehen einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Siege auf sein Konto. Und Mark Cavendish mit 2 Siegen ist da schon ganz nach vorne. Wer hätte das am Anfang der Saison gedacht? Ja, also.
Ja, vielleicht muss man auch einfach mal sagen, dass da irgendwann der Zenit so einer Mannschaft auch mal überschritten ist. Also man sieht es ja jetzt, gefühlt bei diesen Klassikern, ist Ineos das neue Quickstep. Die machen alles richtig und sind plötzlich in einem Metier richtig gut, wo man sie überhaupt gar nicht verortet hätte noch vor 1-2 Jahren.
Aber ich würde nicht sagen, Ineos ist das neue Quickstep, sondern Ineos ist das Ineos, was noch was dazugelernt hat, was also seinen Kuchen noch verbreitert hat, was sein Repertoire noch vergrößert hat. Und da, ob mir das nicht langsam noch mehr Angst macht, ne? Also was wollen die noch alles machen?
Ja.
Also jetzt können sie alles. Also.
Naja, ich glaube, die haben halt auch gesehen, so bei der Tour de France wird es jetzt halt schwierig zu gewinnen, wenn Pogacar und Roglic am Start sind. Gut, den Giro im letzten Jahr mit Bernal gewonnen, aber Bernal muss man jetzt auch sehen, nach dem schweren Unfall, wie kommt der zurück? Und dann stellen wir uns lieber mal breiter auf und machen auch was in Richtung Klassiker. Und vor allem glaube ich, dass die eine ganz andere Mentalität jetzt da drin haben. Also man sieht es, diese jungen Leute, die da auch reingekommen sind, so ein Magnus Sheffield oder auch so ein Ben Turner, das sind halt so Spezialisten auch für solche Rennen und auch einen Filippo Ganna, der dann Paris-Roubaix mal versucht zu gewinnen, das bringt einen ganz neuen Spirit rein.
Ja, aber das zu wollen, ne, und auch den Ansatz zu haben, ist ja auch schön und gut, aber das dann auch in der ersten Saison, wo man sowas ernsthaft betreibt, in diesem Maße umsetzen zu können, das zeugt ja auch einfach nur wieder, wie professionell da vorgegangen wird, ne? Also wenn jetzt Ineos vor der Saison gesagt hätte, so, wir möchten dieses Jahr bei den Klassikern angreifen, also muss ich schon sagen, dann kann ich mir durchaus vorstellen von mir selber, dass ich gesagt hätte, naja, jetzt erstmal wartet erstmal, ne, guckt erstmal, ne, also vielleicht mal eine Saison zum Üben und dann nächste Saison richtig zuschlagen. Aber ne, sie haben ja jetzt auch, also das war jetzt nicht, was haben sie denn, also sie haben ja dieses Jahr auch schon 18 Siege. Und mit Amstel Gold Race, Paris-Roubaix und der Brabantpreis, also drei jetzt schon da. Und ja, also das sind jetzt nicht so shitty kleine Races, die sie da abräumen. Also ich bin gespannt, also ob man das jetzt so sehen wird, dass in den nächsten ein, zwei Jahren sie neben ihren Grand Touren auch noch das genauso erfolgreich aufräumen können.
Ja, ich glaube eher, dass das so, also die Klassiker eher den Schwerpunkt bilden werden in den nächsten Jahren, als jetzt die Grand Tour vielleicht sogar.
Echt? Meinst du, so weit gehen die? Also glaubst du, das kriegst du aber so einem Sponsor wie Ineos verkauft?
Nö, aber das ist doch schön, wenn du am Anfang der Saison gleich schon mal was auf der Habenseite hast und dann, sag mal, relativ wenig Druck in die großen Rundfahrten reingehen kannst. Weil
ja, absolut, also ne, nicht falsch verstehen, also ich freue mich ja für sie, ne, und aber ob sie jetzt da deswegen die Grand Touren vernachlässigen werden, das glaube ich nicht. Also da
glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, ich glaube, in der Spitze ist diese Rundfahrerfraktion von Ineos nicht mehr in der Lage, auf einem Niveau zu sein wie UAE oder Team Jumbo-Visma.
Ja, das schreibe ich mir jetzt wieder bei mir auf, um diese gewagte These bei Gelegenheit zu überprüfen. Na, wenn also ich weiß jetzt nicht um den Gesundheitszustand von Bernal im Moment, aber im Zweifel packen die immer noch wie wird er ausgesprochen? Ich vergesse es immer wieder. Theo aus oder dem Adam.
Theo Gegenhardt, ja.
Ja, genau, entweder den Theo oder den Adam. Und dann haben sie ja auch noch den Richie.
Carapaz.
Richie, also da sind schon noch.
Da sind schon noch gute Fahrer da, ja, aber in der Spitze vielleicht nicht der eine, der jetzt die Pogacar und Roglic angreifen kann.
Ja, warten wir mal ab. Da bin ich, die These gehe ich noch nicht ganz mit. Nils Pollitt, ich hatte zwischendurch mal, war Nils Pollitt und Degenhardt, sondern Degenkolb in so einer Gruppe so 2 Minuten, 1,5 Minuten hinter der Spitze. Da hatte ich noch so ein kleines bisschen Hoffnung, dass sie es irgendwie packen, aber am Ende des Tages war es dann doch so, dass sie sich irgendwas um den Platz, ich glaube 20, ne, in dieser zweiten Gruppe irgendwie einsortierten, 18 und 20, ja genau, sortierten sich um Platz 20 ein, Nummer 18 und Nummer 22. Besser hätte man das da, glaube ich, nicht erraten können. Kein schlechtes Rennen, aber für einen ehemaligen Sieger wie Degenkolb kann das auch nicht so richtig zufriedenstellend sein. Und jetzt, irgendwo hatte ich diesen Newsletter hier von The Secret Pro gelesen und der hat auch gesagt, also dass Nils Pollitt für ihn einer der meist unterschätzten Fahrer ist, der gerade für solche Veranstaltungen, deswegen ein bisschen schade, sie werden wahrscheinlich auch Opfer von dieser Windkantensituation geworden sein und deswegen ja, Pech gehabt einfach.
Nee, also für Pollitt gab es 2 Schlüsselsituationen in dem Rennen, wo es quasi ja zu seinen Ungunsten gelaufen ist. Also bei der Windkante war er vorne dabei. Okay. Und dann aus diesem ersten Feld hat sich dann ja diese Gruppe mit Mohoric gelöst. Mhm. Und da war er ganz knapp dahinter, also hat den Postabgang ganz knapp verpasst und fuhr dann mit noch einem anderen Fahrer, ich glaube es war Swift von Arkea, da alleine zu zweit durch den, alleine zu zweit ist auch doof, mit ihm zusammen dann halt durch den Wald von Arenberg und hätte aber den Sprung nach vorne zu der Gruppe mit Mohoric geschafft, also das war eine Entscheidung, die triffst du innerhalb von 10 Sekunden, ob du da mitfährst oder nicht, dann wäre meiner Meinung nach auch ganz, ganz vorne mit reingefahren, weil hinten drin in der Gruppe, wo er war dann noch einer der stärksten, hat man im Sprintergruppe auch gesehen. Mhm, und okay. Der zweite Schlüsselmoment war halt dann auf diesem Sektor, wo dann Jumbo-Visma komplett eskaliert ist und alles auseinandergefahren hat. Da gab es dann, hat er selbst gesagt, hinterher im Interview, so einen Moment, das ist kurz gerissen innerhalb dieser Gruppe und dann haben sich Van Avermaet und er kurz angeschaut. Dann war es zu spät und kannst du das Loch auch nicht mehr zufahren.
Naja, okay, dann habe ich nichts gesagt.
Ansonsten ist er ein gutes Rennen gefahren, also war eigentlich immer da, wo er sein muss, und es hängt halt immer viel von Glück auch ab, ne, bei Paris-Roubaix.
Ja, natürlich, ne, aber ich hatte auf ihn gewettet, und naja, ich soll das mit dem Wetten einfach lassen, ich habe da nicht so ein Glück oder nicht so ein Talent wie du, deswegen, ich frage dich einfach demnächst immer nur noch, dann werden mich meine Arbeitskollegen vielleicht hassen, wenn ich dann mehr gewinne, als ich bisher gewonnen habe, aber nun ja. Vielleicht ist es auch einfach blöd von mir, auf irgendwelche Fahrer zu wetten, wenn ich mich eigentlich freue, dass sie gewinnen würden. Vielleicht habe ich einfach so ein schlechtes Händchen. Ja, aber Dylan van Baarle, haben wir eigentlich schon, ja, klar haben wir es gesagt, Dylan van Baarle hat es am Ende verdient gewonnen. Beste Team, ohne Frage an dem Tag. Dann der beste Fahrer, dass der aus dem Team auch noch kommt. War ja eigentlich...
Ineos alles richtig gemacht. Van Baarle ist jetzt zum Fahrer eigentlich, hatte man eher so ein bisschen als Helfer immer eingeordnet. Aber wenn er mal auf eigene Rechnung fahren kann, oder darf, dann ist er halt auch einer. Und die Frage ist jetzt auch, wie geht's mit ihm weiter? Sein Vertrag läuft da aus. Hat jetzt auch ein Angebot wohl von Jumbo und von UAE, aber vielleicht ist er auch besser damit beraten, bei Ineos zu bleiben.
Ja, das sind ja auch so, ne? Also das, genau das ist das so etwas, was ich finde, man als, ja, als Chef eines Teams, Teamleiter, sportlicher Leiter oder eine Runde von sportlichen Leitern einfach, wenn man sowas macht und sagt, pass auf, du kriegst heute die Chance oder du bist zumindest unser Plan B, du bist unser Joker, und wenn man dann umswitcht auf Plan B und dem Fahrer die Möglichkeit gibt und dass man noch die Freiheiten gibt, wenn er sagt, hey, ich habe heute die Beine dazu und ich kann das, ich krieg das hin. Ich glaube, genau durch solche Entscheidungen dann ihm das zu geben, der sonst potenziell nur ein Helfer ist und der sich da wahrscheinlich den Sieg seines Lebens geholt hat, wenn da, oder naja, also SS29, was haben wir noch so, ne, zweiter Mal bei der Weltmeisterschaft, okay, zweiter Runde von Flandern, naja gut, also aber bis dato würde ich schon sagen, ist sein größter Erfolg, und so hält man die Leute ja auch, finde ich, ne, also pass mal auf, ne, du hast die Möglichkeit, große Rennen bei uns zu gewinnen, und hast du das bei Jumbo, hast du das bei UAE, kannst ja nächstes Jahr für Pogacar gerne bei Paris-Roubaix arbeiten oder bei der Flandern-Rundfahrt. Bei uns kriegst du vielleicht nochmal so eine Möglichkeit. Deswegen finde ich eigentlich ganz cool. Also ich bin da, wäre dann auch an seiner Stelle, wäre das jetzt ein Argument in die Waagschale zu werfen für das Team Ineos. Ja, aber schönes Rennen. Ich habe mich über das schöne Wetter gefreut und schöne Bilder gesehen. Und ich finde immer auch im Nachgang so die Tage danach, so die einzelnen Fotografien, die dann durchkommen von irgendwelchen Gestürzten und das Leid und hast trotzdem das Lächeln und die Freude dabei. Das ist immer sehr, sehr schön.
Apropos so. Stürze, hast du eigentlich die Szene gesehen, wo bei dem einen Jumbo-Fahrer, ich glaube Laporte war es, wirklich das Hinterrad platt war, also nicht nur der Reifen, sondern das ganze Rad.
Da, das hat wie gebrochen, ne? Also so durch. Ja. Ich habe es mehrfach jetzt gesehen, auch so in Wiederholungen, aber das leider Gottes habe ich in dem Ausschnitt, den ich gesehen habe, war es immer so, dass da war es schon passiert. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie es das, also wie es zu so etwas kommen
kann. Ich
glaube,
der ist ziemlich lange mit einem Plattfuß einfach weitergefahren und
ja,
dann das Ding dann einfach langsam geschmolzen, sag ich mal.
Durchgebumst hat das. Also keine Ahnung, was da wieder das hingekriegt hat, aber.
Aber er hat souverän noch ausgesteuert.
Ja.
Er ist dann noch so ein bisschen auf dem Schaltauge rumgefahren.
Oh Gott, ey. Und weißt du, das sind ja jetzt keine Räder für 500 Euro, ne? Also da schmerzt mir das Herz, wenn er seinen 12.000 Euro Hobel einfach da komplett zerlegt, anstatt nur die 4.000 Euro Laufräder kaputt zu machen. Aber naja. Es ist das Material, also sie werden gesponsert und dafür ist das Material gemacht. Und was war das? Das war Jumbo, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, die fahren auf Cervelo. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Werbung war. Aber ich weiß auch nicht, welche Laufräder die benutzen, um ehrlich zu sein. Also, naja, mal gucken. Machen wir einen Haken hinter Paris-Roubaix, würde ich sagen. Und gucken wir weiter. Danach kam nämlich schon am 20. April, und das war dann, wenn ich mich recht entsinne, der gestrige Tag, der Flèche Wallonne.
Ja, genau. Amstel Gold Race hatten wir jetzt gar nicht besprochen, aber...
Ach, wie ist das denn? Hab ich das übersprungen? Wie haben wir...
Vielleicht die gewohnte Reihenfolge, dass einfach nach der Flandern-Rundfahrt Paris-Roubaix kommt, aber in diesem Jahr war es ja anders. Durch die Präsidentschaftswahlen in Frankreich wurde Paris-Roubaix eine Woche nach hinten verlegt und ja, zwischendrin Amstel Gold Rennen.
Haben wir komplett übersehen in der Liste, ne? Ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Ja, okay. Sollen wir es jetzt noch vom Flèche Wallonne kurz besprechen oder machen wir es danach?
Ja. Können wir kurz zusammenfassen, also es war jetzt nicht so super spektakulär, fand ich, also Kwiatkowski hat das Rennen am Ende gewonnen, auch so ein Fahrer, wieder Ineos, wo ich mir gedacht habe in den letzten Jahren, schade eigentlich, dass diese Karriere jetzt so ein bisschen so austrudelt als Helfer halt bei Ineos, wo man da mal guckt, was der alles gewonnen hat. Der war halt Weltmeister, hat Mailand Sanremo gewonnen und diverse andere große
Rennen. Ja, und man hat auch, also, aber das war auch so ein Fahrer wie so, also, der gehört so zur Fraktion Port, finde ich. Den hätte man immer viel zugetraut und man dachte immer, irgendwann kommt das richtige Ding und dann, es gab ja auch Phasen in seiner Karriere, wo man gesagt hat, naja, also eine Rundfahrt kann er eigentlich auch noch gewinnen, wenn er sich ein bisschen in die Richtung entwickelt. Aber gekommen ist es nicht.
Nee, also so eine ganz große Rundfahrt hat er nie gewonnen. Ja, aber bei den Eintagesrennen, also ich kann mich da an das Mailand Sanremo erinnern, dass er gewonnen hat, das hätte ihm ja auch keiner zugetraut, da im Sprint gegen Peter Sagan zu
gewinnen. Nein, absolut nicht. Nee. Strade Bianchi zweimal, ne? Auch ein Rennen, was ihm wahrscheinlich einfach gelegen hat.
Und sein letzter großer Sieg war eigentlich diese Tour-Etappe, die er da gemeinsam mit Carapaz, glaube ich, über den Zielstrich gebracht hat. Ja.
Also, aber vielleicht auch ein Fahrer, der sich früher mal umorientieren hätte können oder müssen. Ne? Also von nicht diese, also er hat ja Vuelta, also die Algarve-Rundfahrt, Polen-Rundfahrt, Tirreno-Adriatico, das waren diese 18er Jahre. Ne? Vielleicht hätte man dann, und da war, glaube ich, so in meiner Wahrnehmung auch, da hat er sich dann umorientiert und hätte man da vielleicht dann sagen können, okay, mach doch einfach lieber Tagesrennen, das steht dir vielleicht besser zu Gesicht. Vielleicht wäre das ganz sinnvoll gewesen, aber hinterher ist man immer schlauer. Ne? Er fuhr 2011 bei Radio Shack, das erinnere ich auch gar nicht mehr.
Ja, als Stagiaire.
Mhm. Ist auch viel rumgekommen, muss man mal sagen. Ja, aber Amstel Gold Race, also wie du schon sagst, ich habe da auch überhaupt keine, also so.
Ja, aber das Lustige oder das Kuriose daran war ja, dass es wieder in so einem Fotofinish entschieden wurde oder wieder so ein paar Millimeter, also ich glaube, Cosnefroy war ja der Fahrer, der da in diesem Sprint à deux, also diesem Zweiersprint mit Kwiatkowski war und man auch erst kurz dachte, dass er gewonnen hat, aber dann sich der Streckensprecher da auch wieder revidieren musste, weil das Zielfoto dann doch recht eindeutig gezeigt hat, dass Kwiatkowski gewonnen hat. Und im letzten Jahr gab es da ja schon die Geschichte mit Pidcock und Van Aert und jetzt war wieder dann Ineos da mit so einem Fotofinish involviert.
Ja, scheint doch zu laufen bei Fotofinishs und dem Flash-Wallon. Aber dann springen wir von da aus, Amstel Gold Race. Springen wir von da aus, also einem weiteren Ineos-Kanadien-Sieg, dann direkt zum Flash-Wallon. Wo ich ein bisschen, also ich habe da nur das Ergebnis gestern sehen können, wo ich ein bisschen überrascht war über Platz 2 vor allen Dingen.
Du meinst Valverde?
Genau, weil von dem hatte ich jetzt, also habe ich nicht so wirklich, ne, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Er wird wahrscheinlich den Flash-Wallon jetzt einfach in Vorbereitung natürlich auch auf Lüttich-Bastogne-Lüttich gefahren sein, um in Belgien anzukommen oder die belgischen Rennen hochzukommen. Aber ich hatte ihn gar nicht so auf dem, also der ist, hat sich in dieser Saison so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung nach der Strade Bianchi, ist das weggeschlichen. Ne? Also ist die Katalonien-Rundfahrt noch gedauert, aber ansonsten war es ja jetzt auch ruhig in den letzten 6-7 Wochen um ihn.
Ja, die großen Siege waren da jetzt nicht, aber gut, Flash Ballon, da macht es dann halt auch viel die Erfahrung aus, sag ich mal. Klar musst du da noch die Kraft dazu haben, die Mürde Wii so hoch zu drücken, aber wenn's einer weiß, wie man da gewinnt, dann Valverde, der jetzt, weiß ich nicht, 6-7 Mal wahrscheinlich schon gewonnen hat.
Da kann man von Seriensieger sprechen, ja.
Ja, und ich war so ein bisschen überrascht, also über den Sieger Dylan Tönz. Klar, der hat schon große Rennen gewonnen, auch solche steilen Ankünfte wie an der Planche de Belfi bei der Tour de France, die Etappe, die er da gewonnen hat. Und hat es aber nie so konstant über die Strecke gebracht. Und ich hätte eher, viele haben ja damit gerechnet, dass es ein Duell zwischen Alaphilippe und Pogacar bei dem Rennen geben wird. Aber ja, Alaphilippe durch seinen Sturz vielleicht noch so ein bisschen gehandicapt vom Brabanter Pfeil. Und Pogacar, ja, da war ich so ein bisschen überrascht, dass er da recht früh hat abreißen lassen müssen.
Vielleicht auch ein bisschen ruhig gemacht, bewusst. Also glaubst du, also vielleicht hat man auch gesagt, okay, ne, Flash Wallon ist jetzt ein schönes Rennen, aber Lüttich-Bastogne ist das schönere Rennen. Ne? Also weiß nicht, wie viel Renntage hat schon mal wieder jetzt schon zu dem Zeitpunkt. Wir haben jetzt gerade mal Ende April, naja, ist auch schon 19 Tage gefahren. Also hat, vielleicht war es auch so ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen, ich weiß es nicht, ne? Vielleicht ist er da ein bisschen vernünftig.
Auch vielleicht geworden. Braucht er auch ein bisschen Zeit, erstmal um wieder reinzukommen. Also ich glaube, ja. Nach der Flandern-Rundfahrt hat er erstmal eine kleine Pause gemacht und dann jetzt der größere Fokus wird dann, denke ich, doch bei Lüttich, Bastogne Lüttich, also ja. Bei ihm.
Genau, also ja, hat gut 2,5 Wochen rausgenommen. Und Vlasov, Team Bora, auf Platz 3.
Stark, ja.
Absolut.
Also muss man sagen, die haben viel richtig gemacht in dem Rennen, haben ihn gut in Position da reingefahren, in die letzte Steigung. Und ja, das liegt ihm ja auch.
Mhm. Ist er auch ein Kandidat für diesen fürs nächste Wochenende hier für Lüttich?
Absolut, also da muss man ihn auch mit auf der Rechnung haben.
Alles klar, ich notiere mal kurz für unseren Wettkanal Vlasov. Naja, machen wir das bei der Vorausschau. Sprechen wir dann über Lüttich, Bastogne, Lüttich. Ja, du hast gesagt, Dylan Teuns gewonnen vor Valverde, Vlasov. Gibt es noch irgendwas zu dem Flash zu erwähnen? Ich glaube nicht, oder?
Ja, also im Prinzip reicht es da ja mal bei dem Rennen, wenn man den letzten Kilometer guckt.
Ja.
Kann man so sagen.
Gut, dann haben wir auch hier unserer Chronistenpflicht Genüge getan. Setzen wir die nächste Kapitelmarke und wenden uns dann mal aus dem ja doch etwas, wie soll ich sagen, unschönen Wetter hier, obwohl im Moment ist ja in Belgien schön, also im Moment, so ein bisschen den Rundfahrten, also oder den nicht-belgischen Klassikern zu, also die wir mal so im Überflug noch besprechen. Wir haben hier Paris-Nizza, Roglic mit Problemen bei der Schlussetappe. Das war die Nizza-Nizza-Etappe, wo Simon Yates ihn dann in die Schranken gewiesen hat.
Ja, da war ich doch sehr überrascht auf der letzten Etappe, dass da Primoz Roglic nochmal solche Schwierigkeiten bekommt. Vor allem, es war am Col d'Ais, also es war jetzt nicht irgendwie der Mont Ventoux oder so, aber es ist jetzt eher ein Rollerberg, wo er dann doch da nochmal arg ins Schwimmen geraten ist am letzten Tag von Paris-Nizza.
Und Wout van Aert, auch da an zweiter Stelle mit dabei, der tanzt ja wirklich, der tanzt auf jeder Hochzeit, hat man so den Eindruck. Also, wo wir hingucken, ist er irgendwie, wobei er auch gar nicht viele Renntage bisher hat. Apropos Mont Ventoux, kleiner Einschub, wenn ich brav bin und es gut läuft, kann ich dieses Jahr den Mont Ventoux noch wieder hochfahren. Also ich habe letztes Jahr Stürzerjoch, dieses Jahr Ventoux, vielleicht mache ich jedes Jahr jetzt irgendwie so einen Anstieg.
Nächsten Jahr dann in den Zonkolan.
Ja, warum nicht? Also, vielleicht hole ich mit dem Auto ab und wir fahren da runter, fahren einmal hoch und dann fahren wir wieder zurück. Irgendwie sowas. Muss nur die warme Jacke einpacken, wenn du oben auf mich warten musst.
Vielleicht fahren wir beide lieber mit dem Auto hoch.
Warum? Also ich habe ja jetzt beim Kenny ja zumindest für mich selber in Erfahrung gebracht, dass ich, wenn ich kein Zeitlimit habe, ich ganz entspannt überall hochkomme. Also kein
Problem. Ja, muss er jetzt mal hochkommen.
Also Wout van Aert hat dann auch in der Gesamtwertung, Primož Roglič hat trotzdem gewonnen, die Gesamtwertung von Paris-Nizza. Ich war gerade auf dem falschen Reiter vor Simon Yates und Daniel Felipe Martinez. Das sollte man vielleicht auch an der Stelle noch erwähnen. Also Ineos da auch wieder auf Platz 3 nur im Vergleich zu Jumbo-Visma. Roglic auf 1, nur um das vollständig abgeschlossen zu haben mit diesem Paris-Nizza 2022. Darf ich es nicht vergessen mit den vielen Kapiteln. Kapitelmarke machen wir jetzt für die nächste Rundfahrt. Da ging es dann Tirreno Adriatico. Da hast du mir als Kommentar schon reingeschrieben, wird seiner Favoritenrolle gerecht.
Ja, da muss man sagen, also sehr, sehr dominante Vorstellung von Tadej Pogacar. Und das ist ja das, was so ein bisschen, wo die meisten Radsportfans so ein bisschen auch drauf gucken, auf diesen Vergleich zum dieses Parallelprogramm von Primoz Roglic und Tadej Pogacar, bis es dann zum großen Kräftemessen bei der Tour de France dann zwischen den beiden kommt. Und da muss man doch sagen, schlägt sich Tadej Pogacar schon etwas souveräner. Tirreno Adriatico hat da überhaupt gar keine Schwierigkeiten gehabt, das zu gewinnen. Und bei Roglic muss man ja auch sagen, später dann bei der Baskenland-Rundfahrt hat er dann da schon Schwächen gezeigt. Und ja, hat man dann jetzt gesehen, dass er Knieprobleme hat und er auch für die restlichen Klassiker nicht starten, nicht melden wird.
Bitte wundert euch nicht, dass wir jetzt zeitlich wieder ein bisschen nach hinten gesprungen sind. Wir wollten sozusagen die Klassiker oder die Einzeltagesrennen kurz hervorheben, weil das jetzt kürzer her ist und dann zumindest nochmal ergebnisorientiert sozusagen eine Kurzzusammenfassung der Rundfahrten, die davor stattgefunden haben, einfach wegen des langen Zeitraums, dass man nicht so komplett den Überblick verliert. Ja, also Pogacar macht eigentlich dann bei den Rundfahrten so weiter. Ist halt immer auch die, also ich frage, upsala, jetzt habe ich hier kurz einen elektrischen Freund angemacht. Ich frage mich dann immer auch noch, ne, also ja, also macht er nicht zu viel, tanzt er nicht schon wieder auf zu vielen Hochzeiten, aber vielleicht braucht er das auch einfach. Aber naja, warten wir ab. Wo sind wir? Katalonien-Rundfahrt. Da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. Was für eine Nummer hat Higita durchgezogen?
Ja, toller Erfolg für Bora Hansgrohe. Neuzugang Sergio Higita gewinnt die Katalonien-Rundfahrt. Ist jetzt auch ja doch eine bedeutende World-Rundfahrt, muss man sagen.
Ja.
Und ja, bedingt dadurch hat er gewonnen durch eine, glaube ich, 130 Kilometer Flucht, die er da mit Carapaz gemeinsam gemacht hat an dem Tag. Mhm. Das war wirklich, also ich habe es gesehen, ganz, ganz beeindruckend. So eine Flucht hat man schon so länger nicht mehr gesehen, dass da zwei einem Feld widerstehen und dann auch durchkommen. Und ja klar, wenn sie dann Vorsprung dementsprechend groß mitbringen, dann ist es auch fast schon gleich mit dem Rundfahrtensieg.
Ja. Und mit einem Carapaz muss man an der Stelle auch mal mitfahren können, ne? Also den schüttelt man ja auch A, nicht einfach so ab, und B, überhaupt mit dem mitfahren zu können. Wir hatten ja gut 45 Sekunden auf ein relativ großes Feld ausgearbeitet, und wenn die alle zusammenarbeiten, da zu zweit einfach gegenzuarbeiten, das ist halt auch eine saumäßig schwere Aufgabe, und das war jetzt auch bei einem, ich sag mal, nicht ganz einfach, also es war jetzt keine Hochgebirgsetappe, aber so an die 3000 Höhenmeter muss man halt auch erstmal fahren, und ja, also ich sag einfach mal so, der zahlt sich jetzt schon. Ich will nicht sagen, der hat sich jetzt schon ausgezahlt, aber Higita gut angekommen, gut im Team aufgenommen und verspricht dann mehr. Also gute Entscheidung, guter Einkauf, zumindest bisher.
Ja, was bei den Klassikern jetzt vielleicht bei Bora nicht so gut gelaufen ist, ist dafür bei den Rundfahrten umso besser gegangen. Also die haben da zumindest schon mal so ein paar Siege eingefahren, wo der ganz große Druck jetzt auch weg ist.
Ja, und ich glaube, wenn, also das tauschen sie auch gerne ein. Also da sind sie wahrscheinlich. Also wenn am Ende des Tages der ein oder andere Rundfahrtsieg ansteht und dafür sie jetzt bei den Klassikern zurückstecken müssen, ich glaube, das wird sie nicht groß stören oder das wird nicht das größte Problem für sie sein. Ich gucke gerade, er war von Education First, ist er gekommen. Genau, das hatte ich mal kurz verdrängt. Ja, Glückwunsch an Gita, Glückwunsch an Bora, die es da gemacht haben. Und dann bleibt noch uns die Baskenland-Rundfahrt, bis wir dann endgültig mal alles auf den neuesten Stand gebracht haben. Die schöne Fahrt auf der französisch-spanischen Grenze im Norden bzw. Süden des Landes. Da kam es dann auch eine 6-Tages-Etappenfahrt. Und da sagtest du schon, bekam Roglic Probleme mit dem Knie.
Ja, also das Auftaktzeitfahren hat er ja noch gewonnen, diesen Prolog. Tolle Veranstaltung übrigens da an der Küste mit dieser malerischen Altstadt. Und ja, aber danach auf den Etappen hat man schon so gesehen, dass er da nicht mehr so den Punch hat, wie er es noch bei Paris-Nizza hatte. Und da spielten wahrscheinlich diese Knieprobleme schon so ein bisschen rein. Und man dachte lange, ja, vielleicht kann Remco Evenepoel sogar die Rundfahrt gewinnen. Aber am Ende, ja, bei dieser Schlussetappe hat sich dann doch Daniel Felipe Martinez den Sieg gesichert.
Ineos Grenadiens schon wieder. Ne? Also sie sind auch im Moment der erste Platz in dieser eigentlich nur in Spanien bedeutenden Wertung, also Mannschaftswertung, die eigentlich auch nur bei der Tour de France und der Vuelta richtig wichtig ist für die Spanier. Aber die führt Ineos jetzt gerade im Moment auch an. Also, und das völlig zu Recht bei dem Frühjahr, was sie bisher auf allen Ebenen irgendwie so auf den Tisch legen.
Ja, Martinez war ja bei Paris-Nizza schon sehr stark, ist jetzt glaube ich auch der Mann, mit dem man für die Tour de France auf Gesamtwertung plant. Vielleicht jetzt nicht so im Fokus. Also war immer so die rechte Hand oder der Lieutenant von Egan Bernal. Der Lieutenant, aber
das klingt lustig. Ich glaube, wenn ich Radprofi werden würde, dann würde ich mir auch, weißt du, so wie die sich die Spitznamen geben, ich fände, wenn man mir den Spitznamen gegeben hätte, The Lieutenant, das fände ich einfach sehr, sehr lustig.
Ja,
hast du den Spitznamen ihm schon mal nahegelegt, irgendwie so? Das
sagt man ja bei vielen, vielen Fahrern. Also es gibt ganz viele, die, ja, wo ich auch sage, leider haben die so ihre Karriere im Windschatten eines anderen Fahrers nur verbracht. Also die hätten selbst mehr aus sich herausholen können, wenn ihnen nicht so ihre Loyalität, sage ich jetzt mal, zum Verhängnis geworden wäre, dass sie sich immer voll in den Dienst des anderen gestellt haben.
Hm. Ja.
Vielleicht ist es jetzt bei Daniel Felipe Martinez mal der Moment, die Chance durch den Ausfall von Egan Bernal auf eigene Rechnung zu fahren.
Einerseits, andererseits finde ich ja, ne, immer, ich weiß nicht, ob ich das Buch auch mitgegeben habe damals, ich habe ja einen großen Stapel Bücher abgegeben bei dir von Charles Vigilius. Ne, manche wollen das ja auch, manche begeben sich auch bewusst und gerne in diese Rolle. Ne, also das muss man vielleicht dann auch an der Stelle sehen, dass nicht jeder dafür irgendwie geboren oder gemacht ist und ja, also muss man vielleicht auch mal gucken. Aber ja, also manch einer wird sich hinterher wirklich vielleicht vorwerfen, selber man hätte mehr aus der Karriere holen können, aber vielleicht ist auch manch einer eigentlich nur damit glücklich oder ausgerechnet damit so glücklich, wie es gelaufen ist.
Nee, klar, das spielt natürlich nicht nur das rein fahrerische Können oder die eigene Stärke mit rein, sondern auch ganz viel mental, also den Druck auch aushalten zu können, dass du die ganze Mannschaft anführst.
Und den Druck gut ausgehalten hat vorgestern Lennart Kemner. Der ist nämlich bei der Tour auf die Alps unterwegs. Und diese Rundfahrt ist noch nicht beendet. Warte, jetzt habe ich mich hier schon wieder verklickt. Ich bin auch gut im Verklicken heute.
Heute am Stand Donnerstag die vorletzte Etappe.
Genau, da wollte ich gerade auf hinaus. Und dort ist es im Moment so, ich bin heute wirklich ein bisschen spät schon für mich, oder?
Gesamtstand, ja, P.O.
Bilbao. Ja, ich verklick mich, P.O. Bilbao, habe ich gesagt, genau.
Führt die Rundfahrt an, vor Romain Bardet, noch knappen Vorsprung und wird man jetzt auf der Schlussetappe sehen, ob er es dann da behaupten kann. Aber ja, Lennart Kemner, am Mittwoch war es dann, diese Etappe, die er aus einer Fluchtgruppe heraus gewonnen hat. Typisch für seine Fahrweise, also aus einer Ausreißergruppe heraus, mehrmals attackiert mit einem richtig schweren Finale. Und ist jetzt schön zu sehen, dass er da aus diesem Loch, in das er da scheinbar wieder reingefallen war, sich wieder rausgearbeitet hat. Hat er auch dann in der Saisonvorbereitung ein bisschen was umgestellt, ist da beim Südafrika Mountainbike gefahren. Scheint ihm sehr gut getan zu haben.
Und morgen die Etappe, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt der große, die Gesamtwertung hat da nichts mit zu tun, aber morgen die Etappe ist auch nochmal so eine Etappe, die ihm durchaus jetzt nicht ungelegen kommen würde, behaupte ich mal, so vom Profil her. Auch wieder ein paar Höhenmeter am großen
Glocken. Hat ja auch freie Fahrt, also ja. Dadurch, dass er aus der Gesamtwertung da schon frühzeitig ausgeschieden ist.
Also ohne jetzt zu sagen, der morgen wird er gewinnen, aber es ist durchaus eine Sache, wo man sagt, naja, vielleicht kann er sich da morgen nochmal zeigen, zumindest vorne bei der Tour of the Alps, wo, wie gesagt, Bilbao vor Bardet und Falter von Groupama DFDG vorne ist. So, das war viel an Infos. Morgen fragen wir das alles nochmal ab, bitte auswendig lernen. Aber jetzt hat Thomas mich größtenteils, ich mit ein paar Kommentaren, euch auf den aktuellsten Stand gebracht. Und zu dem aktuellsten Stand gehört auch, dass wir mal kurz in den Rennkalender schauen, dass ihr wisst, was jetzt so in naher Zukunft, und mit naher Zukunft meine ich vor allen Dingen den kommenden, was ist der 24. ist der Sonntag natürlich. Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Jawohl, genau.
Eine der wenigen Veranstaltungen, wo ich das Jedermann-Rennen gefahren bin und du noch nicht.
Ja, das ist in der Tat so, ja, da hast du mir was voraus.
Und dass ich auf dem Fahrrad dir irgendwas voraus habe, ist wirklich, 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 das möchte ich nochmal unterstreichen, weil das ist ungewöhnlich. Musst du mal machen. Also, ich glaube, das liegt dir auch.
Ja, also wenn es mal irgendwie sich zeitlich ergeben sollte, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne, ist jetzt auch nicht so, dass es ewig weit weg ist.
Mhm. Und hat es ist ja, es gab ja, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, es gibt ja zwei Varianten von dem Jedermann-Kurs, den längeren und den kürzeren. Ich habe nur den kürzeren genommen, also nicht die komplette Profistrecke. Ich will da ja schon mal ehrlich bleiben. Aber dir traue ich das auch durchaus zu, das Ding einfach komplett zu fahren. Und da gibt es auch so Verpflegungsstationen. Also wird dir gefallen. Also ich beherberge dich gerne hier am Abend vorher und freue mich und lass dich auch gerne in der Nacht danach nochmal hier schlafen. Die Einladung steht. So, ich muss mal ganz kurz husten. Aber das ist am kommenden Sonntag. Woche darauf fängt direkt die Tour de Romandie an. 1. Mai traditionell fährt man in Frankfurt. Da wird...
Ja, was heißt traditionell? Das ist das Rennen endlich mal wieder am 1. Mai. Also im letzten Jahr wurde es ja dann auch in den September geschoben, aufgrund der Corona-Pandemie noch. Also das hat man jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so vor Augen, aber da gab es ja im letzten Jahr auch noch drastische Auswirkungen auf den Rennkalender, aber ja.
Ja, aber für mich ist traditionell 1. Mai Frankfurt und traditionell gewinnt Alexander Christoph.
Ich habe noch nicht geguckt, ob er am Start ist, aber ja, wenn er startet,
wie? Dann... natürlich startet er da, natürlich gewinnt er das, also was anderes gibt es nicht. Es gibt so ein paar Konstanten im Leben und eine der Konstanten im Leben ist das Alexander Christoph und zwar 8, wann hat er gewonnen? Na okay, 14, 16, 17, 18, 19. Nee, Quatsch, 14, 16, 17, 18, er hat eigentlich nur viermal gewonnen, aber das halt in Reihe und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Vorletztes Mal Pascal Ackermann und im vergangenen Jahr Jasper Philipsen. Philipsen, ja genau. Also mal sehen, was da noch kommt. Ja, und dann können wir uns dann eigentlich
steht schon der Giro d'Italia vor der Tür.
Und zwar, ist es 6. Mai, das ist schon gar nicht mehr so lange, ne?
Nee, das ist jetzt schon in zweieinhalb Wochen.
Da müssen wir ja schon fast die Pre-Giro-Sendung planen. Das war mir gar nicht so klar. Ja, aber also wie ist jetzt so, gibt es jetzt noch irgendwelche Rennen aus der zweiten und dritten Reihe, die wir da jetzt nochmal so herausgreifen müssen? Guck mal gerade. Nö.
Auch das nicht. Das ist jetzt der Übergang dann von den Klassikern, die den Abschluss, finde ich, so mit Espoo und Frankfurt finden. Dann zu den größeren Rundfahrten wie in dem Giro.
Wie heiß bist du denn schon auf den Giro? Also ich muss gestehen, ich noch nicht so richtig,
ich habe mich jetzt auch die letzten Tage mal ein bisschen mit der Strecke intensiver auseinandergesetzt und das vor allem, wenn man sieht, jeden Tag, wie auf der Startliste nach und nach Name um Name mehr dazukommt, dann macht das schon Lust.
Gut, dann lasse ich mich einfach da von dir anstecken und nehme mir jetzt vor, mich bis zur nächsten Sendung intensiv mit der Strecke beschäftigt zu haben. Mir schon mal anschauen, welche Etappen streiche ich mir an, für welche Fahrer werde ich die Daumen drücken. Hast du schon Wetten abgeschlossen? Ach, wahrscheinlich schon vor Ewigkeiten, ne?
Schon vor Jahren.
Vor Jahren? Oh, wow. Waren die Quoten hoffentlich gut. Nee, also ich denke, wir werden innerhalb der nächsten zweieinhalb Wochen, in zwei Wochen vielleicht so spätestens, vielleicht in der Woche vorm Giro mit Sicherheit unsere große Giro-Vorbereitungssendung hier aufnehmen, beziehungsweise hier in Köln aufnehmen und bei dir in München aufnehmen und gemeinsam darüber sprechen. Erstmal danke nochmal an der Stelle für das Verständnis in den letzten, also unseren Hörern, aber auch vor allen Dingen dir, Thomas, für das Verständnis dafür, dass ich in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen ausgefallen bin hier, wegen selber irgendwie Vorbereiten von Veranstaltungen. Danke für eure Unterstützung in den nächsten, in den letzten Wochen und Monaten, wie auch immer, über Kommentare, über Spenden und sonst was. Spendet bitte, wenn ihr jetzt im Moment etwas übrig habt und spenden wollt, diesmal nicht an uns, das ist okay, das nehme ich gerne in Kauf. Die Projekte, die der Thomas am Anfang der Sendung schon empfohlen hat, sind da, glaube ich, etwas, die es dringender benötigen im Moment. Und dazu nochmal der Kommentar ist verlinkt in den Shownotes, einmal oben, einmal unten, damit die es oben vermissen, unten finden und die es unten vermissen, oben finden. Und dann hoffen wir, dass wir uns in einer besseren Welt wieder treffen. Zumindest in einer Welt mit dem Giro. Das ist ja schon mal ganz gut. Und habt ganz viel Spaß bei Lüttich Bastogne Lüttich nächste Woche.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dann lassen wir das auch. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ciao.